Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule mit Herz und Seele, dein Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung in der Schule. Mein Name ist Katrin Hecht und ich unterstütze dich dabei, dich selbst und deine Mitmenschen besser zu verstehen, herausfordernde Situationen in deinem Schulalltag zu meistern und eine Schule mit mehr Herz und Seele mitzugestalten, die Menschen dabei unterstützt, die beste Version von sich selbst zu entwickeln und ihr bestmögliches Leben zu leben. In der heutigen Folge habe ich Christa Wanzek-Sieler zu Gast, Diplompädagogin, Supervisorin und Expertin im Bereich sexuelle Bildung und sexuelle Gewalt bei Kindern und Jugendlichen. Wir sprechen unter anderem darüber, wie sie zu ihrem persönlichen Herzensthema gefunden hat, wie wichtig sexuelle Bildung ist als Prävention sexueller Gewalt und welche wichtige Rolle das Schulpersonal in diesem Zusammenhang hat. Außerdem erhältst du wertvolle Informationen und Tipps zum Umgang mit Schülerinnen und Schülern im Kontext sexueller Gewalt und du erfährst, welche Unterstützungsmöglichkeiten es für Schule gibt, um Schülerinnen und Schüler professionell und kompetent unterstützen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ja, herzlich willkommen, liebe Christa, hier im Podcast bei mir. Wir haben ja mehrere Jahre zusammengearbeitet. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Als wir uns kennengelernt haben, da hast du ja noch, warst du noch Leiterin des Zentrums für Prävention und dann bist du in Pension gegangen und dann haben wir trotzdem noch ganz viel zusammengearbeitet, weil ich dann ja auch im Zentrum für Prävention gearbeitet habe und ich glaube, die meiste Zusammenarbeit hatten wir im Rahmen des Zertifikatskurses für pädagogische Prävention. Und dort hattest du ja den Bereich sexuelle Bildung und sexuelle Gewalt übernommen, um den es ja auch heute nochmal gehen wird. Und ich freue mich auf jeden Fall ganz doll, dass du da bist. Und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in deine Reise, in deinen Werdegang und uns mal so ein bisschen näher bringen, wie du eigentlich zu deiner Leidenschaft gekommen bist, zu deinen Herzensthemen.
Ja, will ich gerne tun. Ich bin Christa Wanzek-Sielert und ich bin Lehrerin und Diplompädagogin. Ich habe zuerst Lehramt studiert und zwar vielleicht etwas ungewöhnlich die Fächer Chemie und evangelische Religion. Ich habe dann in Nordrhein-Westfalen den Abschluss gemacht im Lehramt Sekundarstufe 1. Das war damals ganz neu und bin dann in die Realschule gegangen, waren meine ersten Schulerfahrungen. Und ich habe da hauptsächlich evangelische Religion unterrichtet, weil es zu diesem Zeitpunkt kaum Religionslehrkräfte gab. Und so konnte ich gerade in diesem Fach auch sowas wie Prävention, Sexualethik, also ganz diese ganzen Themen, auch die vielen ethischen Fragestellungen, die existenziellen Fragestellungen, konnte ich mit den Schülerinnen und Schülern bearbeiten. Als junge Lehrkraft habe ich dann aber sehr schnell gespürt, dass ich eigentlich mit den Schülerinnen und Schülern anders arbeiten möchte. Es war so ein Wunsch, da einfach die anders mitzunehmen und dann bin ich auf die TZI gestoßen. Die themenzentrierte Interaktion nach Ruth Kohn. Das ist einerseits eine Gruppenarbeitsmethode, aber es ist auch basierend auf der humanistischen Psychologie auch eine Weltanschauung, kann man sagen. Was da wichtig ist, dass da immer das Ich eine Rolle spielt, das Wir, die Gruppe und das Thema. Und nun geht es darum zu gucken, wie werden diese Themen für die Einzelnen auch interessant, also auch für den einzelnen Schüler, für die einzelne Schülerin. Und da geht es dann natürlich um die Themenstellung und aber auch, wie ich diese Themen stelle. Und gelernt habe ich da, dass man auch immer positiv die Themen stellen soll. Also das heißt zum Beispiel nicht, was fällt dir schwer, sondern was fordert dich zum Beispiel heraus oder welche Fragen hast du noch? Also so eine ganz andere Ansprache, dass sozusagen auch ein Stück die Person, in dem Fall die Schülerin oder der Schüler, sich angesprochen fühlt und merkt, ich kann ja mal über das auch nachdenken, was mich wirklich beschäftigt. Das war der Einstieg. Und habe dann gemerkt,
also darf ich dann nochmal nachfragen, wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Also wofür wolltest du eigentlich TZI machen damals?
Um mit Schülern anders zu arbeiten. Also meine Vorbereitung war dann, dass ich wollte die Schüler verstehen, so in ihrem So-Sein. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich eigentlich den Unterricht gut vorbereiten? Und dann habe ich mir wirklich immer so eine kleine Analyse gemacht, welche Kinder oder Jugendlichen habe ich da sitzen? Und habe dann gedacht, und wie muss ich dann die Themenstellung formulieren? Und das war natürlich in jeder Klasse anders. Also in der fünften Klasse war das jetzt nicht so ausgeprägt, als nachher dann, sagen wir mal, in der neunten und zehnten Klasse, wo die Schüler dann ja auch von der Realschule, manche dann in die weiterführende Schule gegangen sind oder im Grunde genommen eine Berufsausbildung begonnen haben. Und das war für mich sozusagen der Eingangstor, mir da Gedanken zu machen, wie ich die Themenstellung mache. Und da war dann immer auch so eine, wirklich so eine ganz konkrete Frage, wie zum Beispiel, welche Fragen sind mir eigentlich wichtig? Also wirklich, dass sie auch ihre Fragen stellen konnten. Und das war wirklich für mich ein Eingangstor. Und ich glaube, die Schülerinnen und Schüler haben das wahrgenommen, dass ich da anders reingehe. Und manchmal, wenn die, das passierte natürlich auch, dass sie einfach, war gerade in der Pubertät, dass irgendwie das Gehirn ausgesetzt war und sie dann irgendwie gar keine Lust hatten, dann habe ich manchmal gar keinen Unterricht gesagt, sondern so, Leute, so können wir hier nicht zusammen arbeiten. Ich erwarte von euch das und das. Wie können wir das hinkriegen? Und irgendwie haben sie sich dann darauf eingelassen. Es gab sicher auch schwierigere Situationen, aber ich habe dann gemerkt, dass ich anderen Blickwinkel für die Schülerinnen und Schüler bekommen habe.
Da waren sie dir ganz sicher sehr, sehr dankbar für, dass du ihnen das angeboten hast und dass du sie da auch so mit ihren Interessen und Bedürfnissen gesehen hast.
Ja, ich habe auch dann, als manche in der 10. Klasse, manche Schülerinnen und Schüler damals in der Realschule die Schule verlassen haben, haben manche sich bei mir bedankt oder haben mir manchmal auch noch einen Brief geschrieben. Also manche Briefe habe ich jetzt auch noch. Das finde ich irgendwie, also das hat mich schon tief berührt, muss ich sagen. Also und es hat mir dann natürlich auch Spaß gemacht und hat mich natürlich auch dann, wenn es schwierigere, herausfordernde Situationen gab, auch immer wieder über diese Hürde geholfen, ja.
Und wie ging es dann weiter? Dann hast du also erstmal unterrichtet als Lehrkraft.
Ja.
Und dich fortgebildet, um noch besser zu unterrichten, besser mit den Schülern auch in Kontakt zu sein und sie zu fördern. Und dann?
Ja, und dann war ja in den 80er Jahren dieses Buch Täter als Väter zum sexuellen Missbrauch, das kam raus. Es hat, also in der Presse war das wirklich das Thema schlechthin, Väter als Täter. Also das heißt, der familiäre Missbrauch. Und da konnte natürlich auch Schule oder die ganzen Lehrerfortbildungsinstitute auch nicht mehr das übersehen. Und dann wurde ich irgendwie, ich kam in Kontakt, weil ich eben auch andere Lehrerfortbildungen machte, mit einem Leiter im Landesinstitut in Soest. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Und der fragte mich, ob ich bereit wäre, in einem Projekt zum sexuellen Missbrauch in der Familie zu arbeiten. Sie würden da also Material entwickeln und es sollen Lehrkräfte fortgebildet werden. Und es gab dann damals in Nordrhein-Westfalen einen Erlass, dass jede Schule sich mit dem Thema befassen sollte. Und damit wurden dann auch Lehrkräfte fortgebildet, damit sie in ihren Schulen sozusagen dann auch das Wissen reinbringen konnten, dass sie sozusagen auch das Wissen vermitteln konnten, dass sie Ansprechpersonen waren. Und das war sehr schön und ich habe dann das auch geleitet, das Projekt, und habe dann Kolleginnen und Kollegen dazu bekommen und dann haben wir echt zum ersten Mal so Material entwickelt und richtig Module entwickelt für die Lehrerfortbildung.
Und wie kam es eigentlich dazu? Also wie kam es dazu, dass du dich dann diesem speziellen Thema auch angenommen hast? War das durch dein Fach, dass du dich da irgendwie dem nahe fühltest? Oder wie kam das Interesse dafür oder der Zugang?
Also ich glaube, das kam einerseits, dass ich auch im Religionsunterricht auch die Sexualerziehung gemacht habe. Und das war für mich der beste Unterricht überhaupt. Da waren die, und da habe ich gemerkt, boah, das Thema interessierte mich auch. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich in einer Zeit groß geworden bin. Meine Eltern haben ja nie über dieses Thema gesprochen. Ich war ja eigentlich ein Nachkriegskind, also die erste Generation nach dem Krieg. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin mit traumatisierten Eltern groß geworden, die jung waren, als der Krieg war. Und da war das alles überhaupt kein Thema. Das wurde irgendwie auch nicht so besprochen. Aber ich merkte, dass mich das interessierte. Und dann habe ich da auch Fortbildungen zugemacht und habe ich gemerkt, oh, ich will da noch mehr wissen. und habe gemerkt, es ist auch für die Schülerinnen und Schüler damals, das war ja in den 80er, 85, dann rein in die 90er Jahre, auch ein total wichtiges Thema. Und sie haben da wirklich so viel wissen wollen. Und dann bin ich auch irgendwie zu Pro Familia Nordrhein-Westfalen gestoßen und habe da auch gemerkt, was die für Themen bearbeiten und habe mich da irgendwie fortgebildet. Und dann kam natürlich auch das Thema der sexuellen Grenzverletzungen. Und als dieses Buch erschienen ist, was ich gerade schon gesagt habe, Väter als Täter, habe ich gemerkt, wir müssen uns auch mit diesem Thema beschäftigen. Und ich hatte dann einfach ein unglaubliches Interesse daran. Ja, und mit diesem Projekt am Landesinstitut in Soest habe ich natürlich dann auch sehr viel Expertise für mich selbst entwickelt. Ich war auf ganz, ganz vielen Fortbildungen auch. Diese Fortbildungsmodule, die wir dann in einem Team entwickelt haben, die haben wir dann ja auch durchgeführt, evaluiert. Und das war einfach für mich großartig. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt dann ein Studium der Erziehungswissenschaften noch aufgenommen an der Uni Dortmund. Und habe dann meinen Abschluss gemacht und habe auch meine Arbeit, meine Diplomarbeit zum sexuellen Missbrauch geschrieben. Habe also diese Expertise, die ich da entwickelt habe, da auch nochmal dargelegt. Und und dann war ich eigentlich auch bundesweit auf Tagungen. Ich wurde eingeladen und da kamen auch schon die ersten Anfragen von anderen Bundesländern oder auch Vorträge zu diesem Thema. Und so hat sich das entwickelt. Und dann bin ich eben dann habe ich mein Studium abgeschlossen und dann bin ich nach Schleswig-Holstein gewechselt, weil mein Mann da hier eine Stelle bekommen hat und ich habe dann im Rahmen des Länderaustausches erstmal ein bisschen warten müssen, aber bin dann aufgrund meines Diplompädagogikstudiums dann in die Fachschule für Sozialpädagogik gegangen, habe einen Laufbahnwechsel gemacht und habe dann Erzieherinnen, Erzieher ausgebildet. Und da habe ich dann natürlich das Thema des sexuellen Missbrauchs, aber auch die psychosexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auch dann im Bereich der Psychologie und Pädagogik auch gelehrt. Und das war auch sehr wichtig, weil das einfach, gerade wenn Erzieherinnen im Kita-Bereich arbeiten, das ja auch brauchen.
Absolut. Du hast jetzt ja gerade von deinem Mann gesprochen. Uwe Sielert ist ja vielleicht auch manchen ein Begriff, die sich mit dem Thema Sexualität auch schon mehr auseinandergesetzt haben in der Bildung. Wann habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Kam das über das Thema oder war das dann schon vorher so, dass ihr euch schon vorher kanntet und du dann zu dem Thema auch stärker gekommen bist, oder?
Nein, wir haben uns im Eintrittskolloquium von TZI kennengelernt.
Ach,
weil
so.
das war ja eine Fortbildungsmodule und da haben wir uns kennengelernt. Ja, und dann war anfangs für mich nicht klar, was er eigentlich an der Uni Dortmund macht. Und dann wurde deutlich, dass er ein großes sexualpädagogisches Projekt leitet und da brauchte er einfach auch noch Kontakte mit Schülerinnen und Schülern. Und ich war zu diesem Zeitpunkt in der evangelischen Schülerarbeit in Nordrhein-Westfalen und zwar im Kirchenkreis Rheinland sehr aktiv. Und da haben wir dann so Gruppen gehabt und da kam das auch nochmal, dass das Thema Sexualität auch nochmal für mich eine andere Bedeutung hatte. Und da haben wir irgendwie auch dann angefangen, zusammen zu arbeiten. So war das dann, nur dass er dann mehr dann Sexualität, Sexualpädagogik und ich dann eher mit dem Thema der Grenzverletzung und des sexuellen Missbrauchs zu tun hatte.
Ja, also auch ein Powerpaar dann in dem Themenbereich.
Ja, es war schon irgendwie auch ein bisschen lustig, aber war auch gut. So, ja, wir konnten uns gut austauschen.
Ja, das ist ja auch wichtig in der Beziehung, ne? Dass man über die Arbeit auch so reden kann. Da wart ihr aber sicherlich auf einem hohen Niveau dann auch unterwegs. Du hast ja später im Bereich Prävention auch weitergearbeitet. Eigentlich hat es so damit dann ja wahrscheinlich angefangen, ne? War das so prinzipiell dein Türöffner in den Bereich Prävention?
Ja, schon. Also ich sag mal, dadurch, dass ich dann in der Erzieherausbildung auch diesen Schwerpunkt hatte, wurde mir deutlich, wie wichtig dieses Thema ist und dass eigentlich in den Schulen die pädagogische Prävention ein sehr, sehr hoher Stellenwert haben müsste, wo ja die Grundlage, sage ich mal, Lebenskompetenzförderung und Persönlichkeitsentwicklung ist. Und das ist eigentlich die Grundlage, eine gute Klassengemeinschaft, Peer-Projekte zum Beispiel auch, ja, wo die sich selbst stärken Und da hatte ich dann auch nochmal ein Projekt über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, speziell für die Erzieherinnen, wo wir sexualpädagogisches Material entwickelt haben. Und da haben wir natürlich auch das Thema des sexuellen Missbrauchs auch mit einbezogen, aber nicht nur. Und da habe ich natürlich in diesem Bereich auch nochmal, gerade was die kindliche Sexualität angeht, mir nochmal sehr viel Expertise angeeignet. Und habe da auch dann das ein oder andere in Fachzeitschriften für Kitas eben auch veröffentlicht. Und so hat mich das Thema eigentlich überhaupt nicht mehr losgelassen. Und ich bin immer in Schulen gegangen mit dieser Blickrichtung. Welchen Blick habt ihr auf die Schüler? Welche Prävention macht ihr? Und dann habe ich mich, dann gab es die Stelle, wurde ausgeschrieben, die Leitungsstelle im IQSH, hier im Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein, habe mich beworben und habe dann diese Stelle bekommen. Und das hat mich dann sehr gefreut, weil ich da meinen Eindruck hatte, dass ich alles, was ich pädagogisch an den verschiedenen Wegen, die ich gemacht habe im Bildungsbereich, hier so wunderbar zusammenführen konnte. Und da war ich wirklich auch glücklich und für mich war das eigentlich die Traumstelle.
Ja.
Und ich bin wirklich auf ein hochkompetentes Team gestoßen und ich habe dann das Thema sexuelle Bildung und Prävention sexueller Missbrauch da nochmal richtig installiert mit. Und dann haben wir da ja vieles entwickeln dürfen auch.
Ja, und wie wichtig auch, ne? Vielleicht können wir auch mal kurz darüber sprechen, vielleicht wissen das ja gar nicht so alle, wie wichtig ist das Thema, was gibt's da vielleicht irgendwie auch so Zahlen zu, aktuelle Zahlen, dass man mal weiß, was passiert eigentlich auch an Schule in dem Bereich sexuelle Gewalt?
Also sagen wir mal so, sexueller Missbrauch, wir müssen es glaube ich unter, sexueller Missbrauch heißt ja in der Familie, deshalb da ist der Begriff ja geprägt worden. Sexueller Missbrauch findet in der Familie statt und da geht es meistens auch im Strafgesetz um Kinder unter 14 Jahre. Wenn wir jetzt über sexuelle Gewalt, ist sozusagen ein Stück der Oberbegriff, da passiert natürlich in Schule auch einiges. Also wir können einerseits ausgehen, dass glaube ich, in jeder Klasse wird ein Kind sitzt, was möglicherweise von sexuellem Missbrauch in der Familie betroffen ist. Das wissen wir oft nicht, aber wir müssen damit rechnen, dass das so ist. Und die sexuelle Gewalt oder sexuelle Übergriffe, die finden doch in Schulen stärker statt. Da gab es 2018, 2019 eine große Studie, die wirklich herausgefunden hat, dass hochprozentig sexuelle Übergriffe unter Schülerinnen und Schülern stattfindet. Und zwar eben nicht, also nicht in Berührung, sondern verbal, massive verbale Ausdrücke, die dann für, vor allen Dingen auch für Schülerinnen, das betrifft mehr Mädchen, wirklich grenzverletzend und auch für die Mädchen wirklich sehr, sehr schlimm sind. Und da gibt's wirklich ein Dunkelfeld, wo Schule eigentlich nie richtig hingeguckt hat. Und daraufhin haben wir auch gesagt, da müssen wir auch etwas machen, weil sexuelle Übergriffe sind ja dann auch nochmal anders, ist ja anders mit umzugehen in Schule, weil das ja im Schulumfeld passiert. Und sexueller Missbrauch in der Familie, das ist wiederum ein anderes Thema, wo Lehrkräfte erstmal Wissen brauchen und zu gucken, was muss ich eigentlich wissen, wie kann ich mit so Kindern umgehen. Ich merke vielleicht, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht mehr, das war vorher ganz anders. Und da die Aufmerksamkeit zu haben und zu sagen, oh, hier stimmt was nicht und da gucke ich genauer hin. Das ist der erste Schritt. Weil die Kinder, die von Missbrauch betroffen sind, haben ein Schweigegebot. Sie dürfen nicht darüber sprechen und danach halten die sich auch, weil sie haben Angst, es könnte gefährlich sein, wenn ich darüber spreche.
Ja, du hast jetzt gesagt, es ist so wichtig, hinzuschauen als Lehrkraft in der Schule und zu sehen, dass sich da was verändert. Was sind denn so mögliche Veränderungen, die einem auffallen können?
Ja, entweder eine totale Zurückgezogenheit. Das ist interessant. Also als wenn die fast in die Unsichtbarkeit gehen. Und das ist ja interessant. Da gucken Lehrkräfte oft gar nicht so schnell hin, weil sie ja froh sind, dass diese Kinder jetzt nicht irgendwie durch ein Verhalten in der Klasse auffällig sind. Und dann gibt's natürlich, aber es ist wichtig, dahin zu gucken, ja. Und dann gibt es eben auch Kinder, die werden plötzlich aggressiv, die hauen dann plötzlich mit richtigen sexuell aggressiven Sprüchen rum, prahlen damit, was sie vielleicht alles schon wissen, ja. Und das ist dann die andere Seite. Interessant ist, dass Grundschullehrkräfte mir auch in Fortbildungen auch geschildert haben, dass sie manchmal Kinder haben, die im zweiten Schuljahr zum Beispiel einnässen. Mhm. Und das ist ja manchmal auch ein Signal, aber wir müssen da sehr vorsichtig sein. Es gibt nicht die Merkmale, die auf sexuellen Missbrauch hindeuten, sondern wir müssen das wahrnehmen, wir müssen das sammeln, weil es gibt auch ja meistens auch keine Verletzungen. Wenn ein Kind, meinetwegen ein zehnjähriges Kind, ganz häufig plötzlich Blasenentzündungen hat, dann ist es wichtig, das mitzudenken. Aber das heißt nicht, dass sie eventuell vom sexuellen Missbrauch betroffen ist. Also es ist einfach da, geht darum, das mitzudenken. Also mitzudenken, dass das möglicherweise auch die Ursache sein könnte. Die Ursache kann auch sein, dass zu Hause eine Scheidung ansteht, dass die Eltern sich total streiten, dass sie und dass sie dann merken, ich komme gar nicht richtig nachts zur Ruhe, ja, und dann werde ich aggressiv möglicherweise oder ich ziehe mich zurück. Also das ist nochmal wichtig, da genauer dann das Umfeld also rauskriegen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Lehrkräfte in Kontakt mit der Schülerin oder dem Schüler bleiben. Die werden ja nicht alles gleich am Anfang erzählen, aber so nach und nach merken die vielleicht auch, in meiner Klassenlehrerin kann ich das oder meinem Klassenlehrer kann ich das ja vielleicht erzählen. Ja.
Das heißt also, wenn ich dann als Lehrkraft so etwas bemerke, so eine Veränderung, hast du ja jetzt gesagt, es gibt kein klassisch typisches Symptom oder so eine Veränderung, wo wir sagen können, dass es sehr wahrscheinlich in diese Richtung geht, des sexuellen Missbrauchs. Aber uns fällt irgendwas auf und du sagst erst einmal natürlich, wie immer, mit dem Schüler oder der Schülerin in Kontakt kommen, erstmal überhaupt etwas mehr herausbekommen. Wie kann man denn sowas machen? Viele Lehrkräfte sind ja häufig doch recht überfordert damit, solche Gespräche zu führen, weil sie sich nicht sicher sind, wie man sowas eigentlich macht.
Naja, ich würde erstmal, wie man so im Norddeutschen sagt, schnacken mit denen. Also ich sag mal, ich habe in meiner Zeit, als ich in der Realschule gearbeitet habe, habe ich eine Schülerin gehabt, die ist in meinem Religionsunterricht immer wieder eingeschlafen. Und dann dachte ich, gut, ich lasse sie auch und habe schon gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und das war eine Ganztagsschule und dann sind wir, manchmal habe ich die getroffen, da haben wir zusammen noch in der Mensa was getrunken und haben einfach nur geredet. Also, aber sie hat mitgekriegt, dass ich im Unterricht Sexualerziehung gemacht habe und dass ich auch über das Thema sexueller Missbrauch etwas gesprochen habe. Das wusste sie. Sie wusste also, auch wenn ich nicht ihre Klassenlehrerin war, sie wusste, ich weiß Bescheid über dieses Thema. Und ich werde nie vergessen, ich sehe sie noch vor mir. Sie hat die 10. Klasse abgeschlossen, steht vor dem Lehrerzimmer mit ihrem Käfig des Kanarienvogels und sagte, jetzt brauche ich Hilfe. Sie wissen ja Bescheid. Und hat mir das dann berichtet, dass ihr Vater sie sexuell missbraucht hat und so weiter. Und dass sie jetzt gehen will, aus der Familie eine Lehre machen will, aber sie will jetzt eine Beratungsstelle aufsuchen. Und das fand ich ganz, das fand ich ganz toll. Und da ist vielleicht nochmal auf deine Frage bezogen, was können Lehrkräfte machen? Am Anfang war ich auch sehr unsicher, wie ich damit umgehen soll. Und ich selbst bin dann in eine weil in der Stadt, in der ich gearbeitet habe, gab es eine Fachberatungsstelle und da bin ich hingegangen und habe mit einer Beraterin gesprochen, die da ausgebildet war und die sagte, bleiben Sie so dran und bleiben Sie im Kontakt, nicht gleich irgendwie ansprechen. Und das kann ich, und das war natürlich toll. Ich hatte Kontakt mit dieser Beraterin, ich brauchte die nur anrufen. Und dann konnte ich diese Schülerin direkt dahin hinbringen oder sie ist selbst hingegangen. Und damit konnte ich sozusagen ja das gut abgeben, weil ich wusste, sie ist dann in guten Händen. Und das ist zum Beispiel was Wichtiges, dass wir Lehrkräfte gucken, welche Beratungsstellen gibt es vor Ort. Manchmal ist es ja auch die Erziehungsberatungsstelle, weil es gibt ja nicht überall die Fachberatungsstellen zur sexuellen Gewalt. Und da einfach Kontakt zu machen und mich selbst erstmal zu versichern, wie gehe ich damit um, weil ich selbst erstmal unsicher bin. Und das hat mir damals sehr geholfen. Bleiben Sie im Kontakt. Ein Kind wird nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und das alles berichten. Das braucht erstmal die Sicherheit, dass das erstmal bei Ihnen bleibt. Also das ist sozusagen wichtig, ne?
Mhm. Ja, also das Thema Beziehung, ne, da habe ich auch eine eigene Folge zu gemacht, ne? Also diese Frage eben des Beziehungsaufbaus und dass das immer die Grundlage ist, um dann auch mehr zu erfahren über das Kind. Ganz, ganz entscheidend, da immer drauf zu achten. Aber nur ist es ja so, dass viele vielleicht auch sagen, boah, das überfordert mich aber in der Intensität. Muss ich das denn machen? Nun haben wir ja mittlerweile auch eine veränderte Schullandschaft, in der es auch Multiprofessionalität stärker gibt, sowas wie Schulsozialpädagogen, Schulpsychologen und so weiter. Das heißt, da ist ja durchaus auch die Möglichkeit, Dinge abzugeben, richtig?
Ja, also wenn ich merke, es überfordert mich, ist es, glaube ich, gut zu überlegen, welche Kollegin ist auch noch in der Klasse? Und mit welcher Kollegin kann ich erstmal reden? Also es ist wichtig, dass das weiter in so einem kleineren Kreis bleibt und nicht gleich ins ganze Kollegium reingetragen wird. Und ich kann natürlich die Sozialpädagogin oder der Sozialpädagoge dazu holen, weil die nochmal anders geschult sind, die haben anderen Blick. Da kann sein, dass die Schülerinnen und Schüler ganz anders mit denen sprechen, weil die natürlich auch nicht bewerten, also so. Und in der Regel sucht sich das Kind auch dann die Person aus, wo sie das Gefühl hat, ich glaube, mit der kann ich sprechen.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das so ist. Aber jetzt sagst du eben über Beziehung und was man machen sollte. Ich frage mal andersrum, was sollte man auf gar keinen Fall machen? Wahrscheinlich in so einen blinden Aktionismus verfallen auch, ne?
Keine voreiligen Schritte. Wenn ich in den Rettungsaktionismus gehe, schädige ich das Kind. Also das ist einfach so, wenn ich schnell was verändern will, dann bin ich im Fokus als Lehrkraft, weil ich es nicht aushalte. Und das muss ich erst bearbeiten. Und da helfen Fortbildungen, da hilft aber auch die Beratungsstelle. Wenn ich merke, ich halte das nicht mehr aus, dann gehe ich zu so einer Beratung. Das habe ich ja gemacht. Dann gehe ich zu so einer Beratungsstelle, wo ich das alles loswerden kann. Und wenn ich dann diese Ruhe wieder habe, dann habe ich auch den Blick wieder für das Kind. Und was auch wichtig ist, ich darf nicht über den Kopf des Kindes einfach so losagieren. Damit passiert eine zweite Traumatisierung, weil das Kind hat ja schon genug gemerkt, wenn ich das eigentlich nicht will, was jetzt meinetwegen mein Vater macht, das hört er gar nicht. Das ist ihm sowas von egal, ja. Und ich habe da keine Handlungsebene. Und wenn ich genauso agiere, hat das Kind das Gefühl, bringt sowieso nichts. Also das heißt, da ist wichtig, im Gespräch zu bleiben mit dem Kind. Und vielleicht sagt das Kind irgendwann etwas. Also ich muss immer von einer Vermutung ausgehen. Also ich weiß nicht, ob es wirklich stattgefunden hat. Das kriege ich ja nur durchs Kind raus. Wenn das Kind mir irgendetwas erzählt und dann kommen möglicherweise die nächsten Schritte, vorher muss ich das aushalten als Lehrkraft, aber gut ist, in der Beziehung zu bleiben mit dem Kind. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, den Missbrauch aufzudecken. Es ist nicht die Aufgabe der Lehrkraft.
Aber wessen Aufgabe ist es dann? Also du bist ja praktisch als Lehrkraft die erste Person, die vielleicht gerade, der was aufgefallen ist und du bist mit dem Kind im Gespräch, du kriegst mehr Informationen. Wohin gibt man die dann weiter und wer ist dann zuständig?
Ich glaube, wichtig ist erstmal, es geht ja so los in so Schritten, sozusagen, ich habe eine Vermutung, irgendwas stimmt da nicht. Dann ist es gut, das für mich zu dokumentieren. Einfach in eine Klatte, weil ich ja noch weitere Kinder habe. Wichtig ist aber auch, möglicherweise die ein oder andere Kollegin, die auch da unterrichtet, mal mit ins Gespräch zu ziehen, ob die das ähnlich sieht. Und dann, glaube ich, ist es gut, mit dem Kind einfach erstmal so zu reden und zu gucken, in welchem sozialen Umfeld ist das Kind. Es ist aber auch wichtig, dass ich die Beratungsstelle aufsuche, aber ich könnte auch eine Insofa hinzuziehen, die Inso erfahrene Fachkraft. Jede Lehrkraft hat das Recht zur Beratung. Die Person würde kommen, wird sich das mal angucken, auch anonymisiert, ja, und würde dann eine Einschätzung geben. Und wenn sich das dann deutlicher wird, dass da wirklich ist, dann muss die Schulleitung informiert werden. Die Schulleitung muss dann auf jeden Fall informiert werden, weil die dann eigentlich auch dafür verantwortlich ist, dass die nächsten Schritte passieren. Und da geht es dann auf die nächste Stufe, dass sich sozusagen der Fall vielleicht, also diese Vermutung erhärtet sich. Also da wissen wir es immer noch nicht. Und da muss auf jeden Fall die Schulleitung mit ins Boot. Und da muss man externe Unterstützung holen, auch Unterstützung Fachkräfte aus den Beratungsstellen, aber vielleicht auch eigene Supervision. Ja, das wäre auch vielleicht wichtig. Und dann kommen ja die Hilfekonferenzen auch. Und da ist es einfach wichtig, dass die Lehrkraft weiter in Kontakt mit diesem Kind bleibt. Mhm. Weil das kommt, geht ja weiter in die Klasse. Und da muss ich muss das nicht aufdecken. Das machen andere Stellen, die dafür einfach auch ausgebildet sind. Und da gibt es ja in der Regel in der Schule eigentlich ein Verfahren. Also ich kenne keine Schule, die das nicht hat. Das ist ja, da spielt dann ja auch die Kindeswohlgefährdung, Paragraph 8a, eine Rolle. Und oft helfen dann ja auch nochmal die Schulsozialpädagoginnen und Pädagogen auch nochmal, ne, unterstützen ja auch.
Du hast jetzt eben von Aushalten gesprochen, dass eine Lehrkraft manchmal auch was aushalten muss in diesem Kontext, und zwar die Bedürfnisse des Kindes zu sehen. Und vielleicht ist es auch so, also ich weiß noch, als wir die Fortbildung, als ich dabei war, als du die Fortbildung gegeben hast im Rahmen des Zertifikatskurses Pädagogische Prävention, da hast du davon gesprochen, Lehrkräfte sind ja häufig so, ja, aktionistisch oder haben zumindest manchmal so dieses Bedürfnis, aktionistisch zu sein, weil sie eben denken, oh mein Gott, das ist doch auch total furchtbar. Also wenn ich jetzt als Lehrkraft erfahre, das Kind könnte, ne, die Vermutung liegt nahe, das Kind könnte irgendwie sexuellem Missbrauch ausgesetzt sein in der Familie, da muss man doch was tun, man muss doch das Kind da rausholen, sofort am besten. Warum ist das nicht so? Das fand ich damals nämlich ziemlich spannend.
Das ist total wichtig, weil das auch nicht meine Aufgabe ist, das Kind rauszuholen. Ich erlebe das häufig, dass in Fortbildungen, die dann zu mir sagen, ja, da, wir machen doch gar nichts. Ich sage, doch, sie halten die Beziehung zu dem Kind, sie sind zugewandt, und das ist für das Kind wichtig, dass das Kind den Eindruck hat, die steht mir bei, die sieht mich, auch wenn ich im Moment über dieses Thema überhaupt nicht sprechen kann. Mhm. Da spielt Scham eine Rolle, Angst, die Familie fliegt auseinander und. Also, und das ist eben wichtig, aber deshalb ist auch wichtig, dass die Lehrkräfte ein Wissen haben, warum Kinder schweigen. Und dass dieses Schweigegebot so massiv ist, dass die vielleicht mal einen Gedankensplitter erzählen und beim nächsten Mal was völlig anderes. Und dann denke ich als Lehrkraft, komisch, da komme ich überhaupt nicht mehr klar. Aber das, wenn ich das weiß, dann kann ich ruhig sein und sage, das kenne ich, das hat mit der ganzen Situation zu tun, das Kind steht total unter Druck und ich lasse das erstmal so stehen, aber ich bleibe im Kontakt. Ich kann mich entsinnen, die Schülerin, die ja da mit dem Kanarienvogel stand, die hat hinterher zu mir gesagt, danke, dass wir einfach miteinander gesprochen haben, das hat mir alles sehr geholfen. Ich habe nicht interveniert. Ich habe gemerkt, sie will das im Moment noch nicht. Und interessant ist, die Kinder haben ja Ressourcen. Zum Beispiel, dieses Mädchen hat mir dann erzählt, ihr Vater wäre auch immer reingekommen, wenn sie geduscht hat. Die hatten offensichtlich offene Türen. Und sagte, dann habe ich einen Badeanzug angezogen zum Duschen. Und dann hat er das nicht mehr gemacht.
Aha.
Also das ist doch eine super Ressource, wo dieses Mädchen das einfach gut hingekriegt. Da dachte ich, super, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.
Ja, und man würde auch denken, dass das jemanden nicht abhalten würde, ne?
Ja, genau, aber sie sagte, dann hat er das nicht mehr gemacht. Also das fand ich großartig, ja. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass und die Kinder da sehr widersprüchlich manchmal sind. Das hat was einfach mit dem Druck zu tun und auch dem Eindruck, das, was mir hier passiert ist, kann ich sowieso niemandem erzählen. Und mir glaubt es auch niemand. Und wir wissen aus Studien, dass Kinder bis zu 7-mal Erwachsenen das erzählen müssen, damit ihnen geglaubt wird. Und das ist schon eine Zahl, die muss nachdenklich stimmen. Ja,
so. Auf jeden Fall. Die macht Gänsehaut.
Ja, und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass die Kinder erstmal wieder Vertrauen aufbauen müssen. Man muss sich ja vorstellen, wenn ein Vater oder auch der Opa, ja, also eine wichtige Bezugsperson, das macht, wird das Vertrauen des Kindes zutiefst erschüttert. Und das Kind hat dann erstmal überhaupt kein Vertrauen zu Erwachsenen. Und das ist auch etwas, was Lehrkräfte wissen müssen, damit sie da einfach auch nochmal einen anderen Blick für diese ganze Situation des Kindes bekommen.
Ja, es ist schon auch echt ein sehr, sehr intensives und emotionales Thema. Und trotzdem, warum ist es so wichtig, nicht in diesen Aktionismus zu verfallen? Also, was passiert denn im schlimmsten Falle nämlich für das Kind, wenn man das täte?
Dass sich wieder über den Kopf des Kindes etwas passiert und das Kind das gar nicht will. Und das ist eben das Entscheidende. Also wenn sich der Verdacht erhärtet und es deutlich wird, liegt da wirklich sexueller Missbrauch vor, dann ist wichtig zu sagen, ich kann es nicht mehr jetzt ganz für mich behalten, aber ich teile dir das mit, welche Schritte ich gehe. Das ist das Entscheidende, dass das Kind sozusagen mitgenommen wird in die einzelnen Schritte, dass sie merkt, ah ja, damit bin ich einverstanden, das finde ich auch gut. Oder es wird mitgenommen, dass das der nächste Schritt ist. Und das ist das Entscheidende, also dass das Kind da mitgenommen wird. Ansonsten passiert wieder etwas über den Kopf hinweg und das Kind fühlt sich ohnmächtig. Es fühlt sich wirklich ohnmächtig und sagt, ich kann wieder nichts tun und ich werde nicht gehört. Und das ist einfach für so ein Kind ganz schwer auszuhalten. Es erlebt es dann zum zweiten Mal, ja.
Ja, und viele denken ja aber einfach auch noch so, dass das Kind besser aufgehoben wäre, wenn es sofort rausgenommen wird aus der Familie. Warum ist das nicht unbedingt so?
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ich glaube, was wichtig ist, da fällt mir gerade ein, was auch Lehrkräfte wissen müssen. Wir denken sofort, ich sage jetzt mal das Wort, diesem Täter müssen wir das Handwerk legen. Das ist ein Schwein, das ist eklig, was der macht. Es geht doch gar nicht, das muss doch sofort beendet werden. Aber das Kind hat auch einen liebevollen Vater erlebt. Nämlich es gibt Seiten, wo der Vater sich sehr zuwendet, wo das Kind merkt, oh, ich werde auch sehr gut behandelt, ich werde gesehen. Und das tut mir richtig gut und wir machen auch tolle Sachen miteinander. Und was das Kind will, dass die andere Seite aufhört, aber will nicht seinen Vater verlieren oder den Opa. Und das ist eben das Wichtige, auch das muss ich sehen. Beide Seiten, es gibt auch diese liebevolle Seite des Vaters oder des Onkels oder des Lieblingsonkels oder des Opas. Und das ist eben wichtig, dass es diese beiden Seiten gibt und das Kind wünscht sich, dass die andere Seite aufhört.
Du hast eben gesprochen oder oft gesprochen von Vater, von Opa und so weiter, auch von einem Mädchen, dem das passiert. Da stellt sich natürlich auch nochmal die Frage, ist es denn tatsächlich so? Also sind nur Mädchen betroffen oder gibt es auch Fälle, wo Jungen betroffen sind?
Ja, also sag mal so, die Mädchen sind eher betroffen im direkten familiären Kontext. Die Jungs sind auch betroffen, aber dann eher im sozialen Nahfeld, im Umfeld. Es könnte der Sportlehrer sein, der gute Nachbar, der ein- und ausgeht, der Klavierlehrer, also so das sehr, sehr nahe Umfeld. Natürlich gibt es auch, dass sozusagen auch der Vater das macht, aber in der Regel sind die schon auch sehr betroffen, aber eher im sozialen Umfeld, eher.
Aber jetzt sprichst du praktisch von Tätern, die männlich sind oder gibt es auch Frauen, die Jungen missbrauchen?
Also die Statistik sagt, dass so kann man immer noch sagen, auch zu 80-90%, das ist sehr breit gefasst, sind es Täter, also wirklich. Und es gibt natürlich Täterinnen. Die Täterinnen, das ist interessant, die gehen ja anders vor. Also Täterinnen suchen es vielleicht möglicherweise wirklich eher Jungs auch. Und Frauen, die Täterstrategien von Frauen ist ja eher in dieser Reinigung, in der Hygiene, dass sie zum Beispiel denken, ich muss jetzt meinem 10-jährigen Sohn auch noch ganz intensiv den Penis waschen und die Vorhaut. Und das finden die ja schon in dem Alter schon sehr grenzwertig, das wollen die ja eigentlich gar nicht mehr. Oder auch einfach durch diese Pflege, also die Pflege, dass sie da übermäßig sehr nah dran sind, was für so ein Kind schon komisch ist, oder dass sie dann auch dann mit der Mutter im Bett liegen und das halt streicheln. Also da geht es, und das ist eher verdeckter. Und ein Junge, das ist ja auch, das wissen wir heute, da wird ja auch mehr der Fokus drauf gelegt, dass Jungs einfach auch viel weniger darüber reden, aber dass es wichtig ist, dass sie das auch tun. Und da liegt der Fokus ja heute, dass man da auch viel mehr darauf schaut. Und viele denken dann ja erstmal, ach, meine Mutter interessiert sich für mich und das ist doch für meine Männlichkeitsentwicklung auch toll. Das ist das eine. Und das andere darf man nicht vergessen, wenn ein Mann einen Jungen sexuell missbraucht, sei es ein Sportlehrer, dann gibt es oft so Ängste, darüber kann ich gar nicht reden und werde ich jetzt schwul. Also, aber eigentlich bin ich das gar nicht. Und wie gehe ich damit um? Und da ist auch sehr viel Verwirrung bei dem Jungen. Und da ist es eben auch, und die brauchen einfach wesentlich länger darüber zu sprechen. Und da ist auch wichtig, dass wir diese Kinder auch da ansprechen, dass wir als Erwachsene auch mal sagen, wie geht's dir, was hast du denn erlebt? Und dass sie dann, da spielt auch Scham eine Rolle, dass sie dann einfach auch da aufgefordert werden, das zu tun. Und die Beratungsstellen, sage ich mal, die Fachstellen wissen das ja auch inzwischen, dass wir da eine andere Ansprache brauchen und sie tun das dann ja auch, ja. Aber man kann immer noch sagen, es sind trotzdem mehr Mädchen von betroffen, aber es gibt schon einen großen Anteil inzwischen auch von Jungs, die davon betroffen sind. Aber eher im nahen sozialen Umfeld, was für die Jungen auch dazugehört. Also weil das wichtig, auch wichtige Personen sind.
Ja. Ja, klar. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwiefern ist es jetzt die Aufgabe der Schule, Schülerinnen und Schüler kompetenter zu machen in diesem Bereich, also dass sie auch viel mehr Kompetenzen darüber erwerben, was ist in Ordnung bei mir, ne? Wo sind meine Grenzen, wie kann ich das kommunizieren nach außen, einfach ja sexuelle Bildung. Wie stark ist das eigentlich in Schule verankert? Ist das, sage ich mal, ein teilweise noch nice to have, also sowas wie, es wäre schön, wenn wir das machen würden, aber wir müssen es nicht unbedingt. Wo ist es eigentlich verankert? Ist das in irgendeinem Curriculum verankert oder ist das in einem Präventionskonzept verankert? Wie ist das?
Also meine Erfahrungen sind ja als Leiterin des Zentrums für Prävention, dass die Sucht- und die Gewaltprävention an den Schulen wirklich gut etabliert ist. Finde ich super. Wenn es um das Thema sexuelle Bildung geht oder das Thema Prävention sexueller Gewalt, gibt es eigentlich noch ein Schattendasein, so würde ich das bezeichnen. Die Bedeutung von sexueller Bildung ist in Schulen eigentlich noch nicht richtig angekommen. Wenn wir das haben wir ja auch im Zertifikatskurs auch gemacht, das angesprochen haben, wurde den Kolleginnen und Kollegen, die an der Fortbildung teilgenommen haben, eigentlich deutlich, wie wichtig das Thema ist. Weil das ist ein Thema im Jugendalter. Die Schülerinnen und Schüler, die verlieben sich ja gegenseitig. Dann sind sie verliebt, sind auf dem Schulhof, küssen sich. Manche Lehrkräfte können da gar nicht hingucken und finden das eigentlich unmöglich. Habe ich auch erlebt, ja. Aber es ist total wichtig, dass das Thema wirklich regelmäßig, sagen wir mal, in der 5. und 6. Klasse, 7., 8., dann 9., 10. wirklich besprochen wird. Immer altersgemäß und dass die Kinder Bescheid wissen. Wir wissen heute, es gibt ja die Jugendstudien, nichts ist so genau evaluiert wie die Jugendsexualität. Das macht ja regelmäßig die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und da kommt eben heraus, dass sie sehr gut aufgeklärt sind. Aber jetzt durch die neuen Medien haben sie doch, was den Körper angeht, Halbwissen. Also da schnappen sie da was auf, aber das muss möglicherweise gar nicht stimmen. Oder sie werden mit Informationen konfrontiert, die sie noch gar nicht richtig einschätzen können. Und da ist Aufgabe von Schule, mit den Kindern und vor allem mit den Jugendlichen dann darüber zu sprechen, wie das gemeint ist, wie das zu verstehen ist und auch die Körperaufklärung nochmal wirklich sehr ernst zu nehmen. Also Kinder, die Bescheid wissen, das ist meine Position, Kinder, die Bescheid wissen, sind auch eher vor sexuellem Missbrauch geschützt. Das heißt nicht, dass ich hundertprozentig schützen, aber die Bescheid wissen, sagen sofort, hier stimmt was nicht, das darfst du nicht machen. Da werde ich drüber reden. Also, und das ist eben das ist auch eine gute Präventionsstrategie, gute sexuelle Bildung als Grundlage. Und dann kann ich auch einschätzen, was sozusagen ich nicht in Ordnung finde. Interessant ist, ich konnte auf einer Tagung, wo Jugendliche auch eingeladen waren, wo es um sexuellen Missbrauch geht und Sexualerziehung, hatten wir einen Workshop, dann bin ich reingegangen mit den Jugendlichen, die konnten über ihren Schulalltag sprechen. Und dann sagten die, inzwischen so über Sexualerziehung kriegen wir schon ganz gute Infos. Aber wir sind völlig unsicher, wo fängt eigentlich eine sexuelle Grenzverletzung an? Was ist sexueller Missbrauch? Was ist eine sexuelle Grenzüberschreitung? Und darüber wird eigentlich zu wenig in der Schule gesprochen. Und das fand ich sehr interessant. Da dachte ich, ja, wir müssen diese Übergänge von sexuellen Grenzverletzungen, sexuelle Grenzüberschreitung hin zu sexueller Gewalt, das müssen wir auch mit den Schülerinnen und Schülern vermitteln.
Absolut, weil es ist ja genau die Zeit, in der sie das alles für sich gerade erfahren und erleben und kennenlernen.
Ja, und das fand ich interessant. Da dachte ich, ja, genau. Und da glaube ich, sind Lehrkräfte möglicherweise auch noch nicht so gut fortgebildet, dass sie das auch mit den Schülerinnen und Schülern einfach auch nochmal besprechen. Und das kann man ja eigentlich sehr schön durch konkrete Situationen besprechen. Sei es auf dem Schulweg oder was erlebt ihr auf dem Schulhof? Wie könntet ihr damit umgehen? Was wäre da zu tun? Und dann sind wir natürlich auch, aber das Fass will ich nicht ganz aufmachen, bei den Schutzkonzepten. Na, dann sind wir also auch bei den Schutzkonzepten. Die Aufgabe von Schule ist wirklich, dass es ein sicherer Ort ist. Das erwartet jedes Elternteil, wenn die Kinder in diese Schule gehen, dass sie geschützt sind. Und ich sag mal, die Schule muss auch dann Hilfe vorhalten, wenn so etwas passiert.
Hm. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal ganz kurz für diejenigen, denen das Wort Schutzkonzept gerade noch nicht so ganz ein Begriff ist, sagen, was ist ein Schutzkonzept und wie wird es erstellt? Mit wem auch?
Ja, also Schutzkonzept ist ja, kann man sagen, ist für generell für Prävention. Das heißt also, es müssen Strukturen aufgebaut werden, wo Kinder und Jugendliche wissen, hier gibt's eine Stelle, wo ich mich hinwenden kann, wo ich mich auch beschweren kann. Hier gibt es eine Stelle, dass mir auch geglaubt wird und ich auch das Gefühl habe, ich bekomme Hilfe. Hier ist es natürlich erstmal wichtig, dass sich das Personal, das pädagogische Personal einer Schule, da würde ich alle einnehmen, also auch die Schulsozialpädagogik, also dieses interdisziplinäre Personal muss geschult werden. Sie müssen erstmal Grundwissen haben zu den Themen sexuelle Bildung und sexuelle Gewalt, aber dann auch zu gucken, so eine Analyse zu machen. Es gibt ja eine Potenzialanalyse und es gibt eine Gefährdungsanalyse. Die Potenziale erstmal herauszusuchen, und da merkt man ja häufig zur Gewaltprävention, Sucht, vielleicht auch Mobbing. Mobbing ist ja was Ähnliches. Haben wir schon einiges, aber es sind meine Erfahrungen, wenn es um sexuelle Gewalt geht, kaum etwas. Und da genau hinzugucken. Und die Gefährdungsanalyse wäre zum Beispiel mal den Schulort sich anzugucken. Also damit meine ich auch den Ort als solches, das Gebäude, den Schulhof. Also wo gibt es sozusagen Stellen, wo ich auch als Lehrkraft nicht gerne hingehe? Das habe ich in Fortbildungen erlebt. Wir hatten heiße Diskussionen. Und die sagten, ja, wenn ich das jetzt mache, müssen wir denn jetzt ganz viel Aufsichten darstellen. Das haben wir doch gar nicht. Ich sag, darum geht's nicht. Es geht darum, die Sensibilisierung für diese Orte. Und wenn ich merke, dass ich da auch ein komisches Gefühl habe, könnte das die Schülerinnen und Schülern, das könnte denen ähnlich gehen. Toiletten sind häufig so ein Ort, das wissen wir inzwischen, aber es gibt auch nicht einsehbare Ecken in Schulgebäuden oder auch im auf dem Schulhof, ja. Und das ist eben auch wichtig, das wahrzunehmen, sich zu sensibilisieren. Das ist wichtig, dass die Lehrkräfte das machen, aber dann ist es auch wichtig, dass man das mit den Schülerinnen und Schülern macht, dass man eine Befragung macht. Und da bekommen wir als Lehrkräfte, wenn wir da offen sind, richtig gute Rückmeldungen. Was ich auch wichtig finde, dass so ein Fragebogen auch etwas enthält über Lehrerverhalten. Und aber all, also sozusagen, was gefällt mir an der Schule, was gefällt mir am Unterricht, wie sehe ich das in der Klasse, aber auch die Gebäude. Und da wird meistens sehr deutlich, dass die Ecken auch haben, wo sie sagen, da gehe ich gar nicht gerne hin, wo die Lehrkräfte überhaupt nicht drüber nachgedacht haben oder auch nicht den Blick dafür hatten. Es geht eigentlich um die Sensibilisierung.
Ja, das ist ja immer wieder spannend, in den Einzelschulen zu sehen. Ne? Ich kann mich erinnern an irgendeiner Schule, dieses Beispiel, dass die Schüler dann sagten, also dieses eine Klo, das da hinten so in der Ecke liegt, da geht eigentlich keiner hin. Das ist eigentlich die ganze Zeit leer, weil man sich da einfach nicht wohlfühlt. Ne?
Und auch dann natürlich, genau, und wenn ich das habe, ist das erstmal eine Grundlage. Und der nächste Schritt ist dann möglicherweise, ein echtes Beschwerdemanagement aufzubauen. Aber das ist richtige Arbeit. Also das heißt, da muss man sich überlegen, über was können sich Kinder beschwerden? Wie wird das laufen? Welche Wege gibt es? Ja, also auch da sich Gedanken zu machen. Und wir brauchen dann auch Personen, die sich dann um die Beschwerden kümmert. Also eine kleine Gruppe von Lehrkräften oder auch Schulsozialpädagogen und Pädagoginnen. Und dass, wenn ein Kind eine Beschwerde dann äußert, dass man da nicht irgendwie 4, 5, 6 Wochen überhaupt nichts sagt, sondern man sagt, ich bedanke mich für deine Beschwerde, wir werden uns kümmern und innerhalb einer Woche bekommst du eine Rückmeldung. Also das heißt, es muss dann auch schneller etwas passieren. Ja, also dass das Kind sich ernst genommen fühlt und merkt es. Und es muss wirklich auch ein vertrauter Rahmen sein, dass das nicht nachher die ganze Schule weiß. Und das ist nochmal eine richtige Herausforderung. Aber wenn die beiden Punkte, diese Analyse und das Beschwerdemanagement wirklich auch mit den Schülerinnen und Schülern besprochen wird, das muss ja die ganze Schulgemeinschaft, auch die Eltern müssen darüber Bescheid wissen, wenn das entstanden ist, dann glaube ich, gibt es eine gute Voraussetzung, dass ein sichererer Ort ist für die Schülerinnen und Schüler. Ja. Und es ist ja, wird ja nicht festgeschrieben, das ist ein Prozess. Also wir merken dann vielleicht, es muss nochmal was anderes verändert werden oder jetzt haben wir mit einer Beschwerde zu tun, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Also es ist irgendwie auch im Fluss, es muss wirklich im Prozess bleiben, aber wenn das da ist, glaube ich, hat die Schule schon sehr viel getan.
Und wer hilft denn Schulen auch dabei, diese Schutzkonzepte zu erstellen? Weil das ist ja auch manchmal echt so ein Riesenarbeitsberg, der einem da bevorsteht.
Ja, es gibt natürlich die Fachberatungsstellen, speziell zur sexuellen Gewalt, die das machen. Ich kann das jetzt nur für Schleswig-Holstein sagen. Und natürlich auch das Lehrerfortbildungsinstitut im Zentrum für Prävention. Die unterstützen auch. Und man muss vielleicht im ländlichen Bereich auch nochmal gucken, ob es da... Manchmal gibt es ja auch in der Erziehungsberatungsstelle Personen, die da fit sind. Und es kann ja auch sein, dass man das aufteilt, dass zum Beispiel den Informationsteil, wenn es ums Fachwissen geht, da können ja solche Erziehungsberatungsstellen, also die kann man mal buchen. Und wenn es dann um die Begleitung geht, kann man ja auch gucken, wen nehmen wir uns da. Das kann man ja auch aufteilen. Das muss ja nicht alles in einer Hand liegen und sagen, da braucht man vielleicht. Und wichtig ist aber auch, das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, das habe ich vergessen zu sagen, dass die Schule, wenn die sich auf den Weg macht, eine kleine Gruppe bildet. Also wirklich eine Steuerungsgruppe, wo möglichst eben Lehrkräfte drin sind, auch jemand aus dem Schulleitungsteam. Es muss nicht der Schulleiter sein, je nach Größe der Schule, jemand, eine Person aus dem Schulleitungsteam und die Schulsozialarbeit auch. Und dann kann man punktuell immer wieder auch die Schüler hinzuholen. Also ich halte viel von diesem partizipativen Ansatz, gerade wenn es ums Beschwerdemanagement dann geht, ist es wichtig, auch da die Schülerinnen und Schüler nochmal zu befragen, ja, und sie reinzuholen und sagen, was braucht ihr, was findet ihr gut, welche Wege findet ihr auch gut, dass ihr das auch dann wahrnehmt und auch diese Beschwerden meldet. Also die Steuergruppe ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also die Bildung, das ist eigentlich eine Voraussetzung auch. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen.
Wann würdest du sagen, ist es sinnvoll, mit dem Thema anzufangen in Schule? Vielleicht denken jetzt ja viele, oh Mensch, das geht so in der Pubertät los, dann betrifft das wahrscheinlich die weiterführenden Schulen oder sowas. Was würdest du dazu sagen?
Also es muss eigentlich ab Grundschule passieren, auf jeden Fall. Denn was wir möglicherweise vergessen, ist, dass gerade zum Ende der Grundschulzeit die Kinder ja schon manchmal in der Vorpubertät sind und schon, sie werden damit viel konfrontiert und haben ja viele, viele Fragen. Und was glaube ich eine Rolle spielt, die Medienbildung. Also ich glaube, dass gerade die jüngeren Schülerinnen und Schüler mit Dingen konfrontiert werden, die sie nicht richtig einschätzen können. Und da ist es wichtig, dass Schule ein Regulat ist und dass sie mit ihnen sprechen über Fake News, über wie auch die Anbahnung. Die fangen ja manchmal dann schon an im Netz, weil ich finde mich toll, diese Anbahnung im Netz, ja, dass sie, plötzlich sagen, ich habe da viele Freunde. Das beginnt ja schon am Ende der Grundschulzeit. Von daher muss das in der Grundschule passieren, auch schon. Und natürlich eigentlich fortlaufend dann in die weiterführenden Schulen getragen werden, auf jeden Fall. Also alle Schulformen müssen sich eigentlich damit beschäftigen.
Und sogar, eigentlich sogar würde ich sagen, sogar davor, ne?
Die Kitas, ja, auf jeden Fall. Also bei Kitas ist es natürlich auch so, dass, also bei denen ist es ja so, die müssen ja ein Konzept haben. Ich sag mal, die Jugendhilfe und die Kitas, die müssen ein Konzept haben, sonst werden die ja gar nicht weiter, das ist eine Bedingung, gar nicht weiter gefördert. Und deshalb finde ich gut, dass jetzt endlich in Schulen, wo wir ja alle Kinder und Jugendlichen haben, dass jetzt zumindest in Schleswig-Holstein im Schulgesetz steht, dass sie ein pädagogisches Konzept erstellen sollen, auch mit einem Schutzkonzept. Und Präventionskonzept, wo natürlich das Schutzkonzept mit integriert ist, auch das Thema der sexuellen Gewalt. Und das ist wirklich gut, weil auch da ist es wichtig, das zu tun. Ja, obwohl natürlich Schule noch viele, viele andere Aufgaben hat. Aber ich bin überzeugt, wenn wir das installieren, kommt in bestimmten Punkten auch Ruhe rein. Ja, also bei den Kindern und Jugendlichen. Aber Heime, Kitas, die müssen das haben. Und und ich weiß, dass viele Kitas sich sehr gut auf den Weg gemacht haben, was das sexualpädagogische Konzept angeht, weil das ist auch wichtig. Und im nächsten Schritt natürlich auch das so ein Schutzkonzept, wenn es um, ja, es geht dann da eigentlich meistens auch um den Paragraph 8a, ja, also Kindeswohlgefährdung. Und das wird da ja mit subsumiert. Also da sind die eigentlich inzwischen auf einem ganz guten Weg. Nicht alle, aber viele Träger haben sich diesem Thema angenommen. Kann ich nur sagen, im Kita-Bereich, ja.
Du hast ja anfangs noch von verschiedenen Begriffen auch gesprochen, gesagt, sexuelle Gewalt ist so ein bisschen das Überthema und dann gibt es halt noch einzelne Unterthemen. Du hast gesagt, es gibt natürlich den sexuellen Missbrauch, der aber eher in der Familie stattfindet. Was ist denn mit dem, was in der Schule stattfindet? Wie gehen wir damit in Schule um und wie kann man da einen guten Präventionsweg auch finden?
Ja, wichtig ist, dass wir sehen und diese Studie ernst nehmen, dass sexuelle Übergriffe in der Schule stattfinden. Und zwar häufig verbal. Das Wichtige ist auch, dass wir es dann bei den Jugendlichen, ich sag jetzt mal mit TäterInnen und mit Betroffenen zu tun haben. Also es ist immer, es ist die gleiche Gruppe. Es kann sein, dass ein Schüler ein Betroffener ist, aber auch Täter ist oder umgekehrt. Und das ist eben wichtig, das zu sehen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass gerade wenn es um sexuelle Übergriffe geht, hier in der Schule das auch häufig in Zweierkonstellationen stattfindet. Das heißt, da sind keine anderen Schülerinnen und Schüler dabei. Also es ist ein ähnliches Phänomen wie bei Missbrauch, wo ja auch nie ein Zeuge oder eine Zeugin da ist. Und das ist eben wichtig, dass wir das auch sehen, dass es im Gruppenkontext aber auch stattfinden kann. Und hier ist es wirklich wichtig, dass Lehrkräfte das Thema aufnehmen und sagen, stopp, das gibt es bei uns nicht. Wir sehen das und wir kümmern uns darum. Und wenn wirklich ein sexueller Übergriff stattgefunden hat, dann ist es wichtig, dass beide, der betroffene Jugendliche und der Täter oder die Täterin herangeholt werden und dann werden die erstmal in getrennte Räume gesteckt. Und dann ist wichtig, dass man erst mit der betroffenen Schülerin oder dem betroffenen Schüler redet. Der Täter muss noch warten. Wir sind sehr schnell dabei, den Täter, ja, weil das geht doch nicht, was der da macht, ja, sondern erstmal wichtig, die anzuhören. Und wichtig ist, dass möglicherweise beide Hilfe brauchen. Weil die sind ja auch noch im Wachstum, die sind in der Entwicklung und da muss man gucken, Die brauchen beide Hilfe. Und wenn das stattgefunden hat, ist es auch wichtig, möglicherweise zu überlegen, wie holen wir die Eltern mit ins Boot. Und da ist wieder Aufgabe der Schulleitung. Die muss das machen und sie muss wissen, dass sich das da möglicherweise eine unglaubliche Dynamik entwickelt. Weil sehr schnell ist ausgemacht, Täter, das ist ja unmöglich, dieses Elternhaus. Und dann die Betroffenheit natürlich auch der Eltern des betroffenen Kindes. Es ist auch ganz klar, dass sie da ganz an auch genauso betroffen sind. Also Dynamik bei den Eltern muss mit einbezogen werden. Das darf man nicht unterschätzen. Und da muss man als Schulleiter sagen, ihr könnt mich jederzeit anrufen. Ich gebe Ihnen mein Diensthandy. Sie können mich auch nach 18 Uhr anrufen. Dass sozusagen die das Gefühl haben, wir werden gehört und dass der Schulleiter oder die Schulleiterin auch sozusagen merkt, ich hab die Fäden in der Hand. Das ist total wichtig, weil die Dynamik ist da manchmal unglaublich. Und ich glaube, das ist auch wichtig dann, dass sich Schule da auch nochmal fit macht, durch Fortbildungen sozusagen, ja.
Du hast ja jetzt, lass uns nochmal über das Wording so ein bisschen sprechen, über die Begriffe. Du hast ja jetzt absichtlich das Wort Opfer vermieden, bist aber noch beim Täter geblieben. Wie kommt das?
Ja, eigentlich würde ich jetzt beim sexuellen Übergriffen würde ich sagen, das ist das der betroffene Jugendliche, die betroffene Jugendliche, und das ist das sexuell übergriffige Kind oder also eigentlich würde ich lieber vom sexuell übergriffigen Kind in dem Fall sprechen. Und das ist, weil das stimmt, der hat einen Übergriff, es sind häufiger auch Jungs, die Übergriffe machen, deshalb spreche ich da auch die männliche Form an. Und das ist dann der übergriffige Jugendliche. Also ich glaube, das Wording ist eigentlich schon das, was ich eigentlich auch nutze. Das habe ich jetzt vielleicht so in der Schnelle gesagt, aber eigentlich ist mir wichtig, da sehr genau zu sein, von betroffenen Kindern und Jugendlichen zu sprechen und von, in dem Fall, von sexuell übergriffigen Jugendlichen und Kindern.
Hintergrund, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja gerade auch im Jugendbereich Menschen nicht gleich schon so zu stigmatisieren und zu sagen, so du bist ab sofort ein Täter und da kommt der Mensch dann gar nicht mehr richtig raus oder du bist das Opfer, denn gerade auch der Begriff Opfer ist ja etwas, was gerade in Jugendsprache auch noch anders verwendet wird, aber beide haben ja natürlich auch das Risiko, dass man so darin verhaftet wird in so einer Kategorie. Ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also Täter hat ja sowas, also der muss jetzt bestraft werden und Opfer auch, die sind ja so hilflos, was ja gar nicht so stimmt. Ja, was ich aber da wichtig finde, wenn ich die betroffene Jugendliche oder auch übergriffige Jugendliche nenne, wichtig ist, sozusagen die Sache und die Person zu trennen. Ich weiß, dass das eine Herausforderung ist, gerade wenn ein Jugendlicher sexuell übergriffig war. Aber wichtig ist, in der Sache muss dieser Jugendliche Verantwortung übernehmen. Ja, das ist sein, er hat etwas gemacht, aber ich darf ihn als Person nicht gänzlich sagen, das ist ein unmögliches Kind. Ja, das geht gar nicht, sondern nur sagen, er etwas gemacht, was nicht in Ordnung ist und wir arbeiten daran. Also diese Trennung von Person und Sache und das ist dann eher möglich, wenn ich das auch in dieser Wortwahl habe. Ja, es ist ja auch so, bei den betroffenen Jugendlichen oder bei der betroffenen Jugendlichen ist das so, ich benenne das, da ist etwas passiert, ich will ja über die Sache mit dem Kind sprechen und will sie aber auch in ihrem So-Sein auch stärken mit ihren Gefühlen und so. Und trotzdem muss ich ja die Fakten und die Situation bearbeiten und dazu gucken, was braucht auch diese Betroffene, damit sie wieder gut in der Schule bleiben kann. Oder das bedeutet manchmal auch bei übergriffigen Jugendlichen, dass sie die Schule verlassen müssen, je nachdem. Ja, auch das ist ja eine Möglichkeit. Also von daher, dass sie sich alle wieder sicher fühlen. Oder es ist sowas wie ein Tatausgleich. Das kennen wir ja aus der Gewaltprävention. Es kommt immer darauf an, ob es zum ersten Mal passiert ist und was vorgefallen ist. Es ist immer wichtig, ist der Kontext zu sehen. Das ist total wichtig, ja. In welchem Kontext hat das eigentlich stattgefunden? Und daraus resultieren möglicherweise die nächsten Schritte.
Ja, und auch wie du sagst eben, man ist häufig so, ja, mit dem Opfer oder mit der geschädigten Person in Sympathie. und mit dem Täter nicht. Dabei ist ja derjenige, der schädigt, auch hat ja auch einen Hintergrund. Ne? Vielleicht sogar einen ähnlichen, vielleicht ist der ja sogar auch missbraucht worden zu Hause. Und ne? Das kann ja durchaus sein, psychologisch gesehen.
Ja, da wäre ich vorsichtig. Also gleich den Rückschluss zu ziehen, weil aus Studien wissen wir, dass also Kinder, die dann auch sexuell übergriffig werden, da in der Regel eher aus Elternhäusern kommen, wo die vernachlässigt worden sind, wo die emotional gar nicht mitgenommen sind. Und der sexuelle Missbrauch steht vielleicht an dritter oder vierter Stelle in der Reihenfolge. Also die erste ist wirklich diese Broken Home Situation. Dass immer wieder vielleicht durch Trennungen der Eltern, sind gar nicht gesehen worden, die Kinder. Dann gibt's schon wieder einen neuen Partner oder eine neue Partnerin in der Familie. Also die spielten keine Rolle. Das ist eigentlich oft so, dass sie dann auch nicht mitgenommen werden in ihrer Entwicklung, auch in ihrer psychosexuellen Entwicklung übrigens. Und dass sie dann einfach gar nicht Bescheid wissen. Und dann wären die möglicherweise einfach übergriffig. Um vielleicht erstmal was verrückt ist, aber halt gesehen werden. Und wenn man dann das, was du gerade gesagt hast, wenn man das auch sehen kann, dass das Kind auch eine Not hat und auch gar nicht so tolle Bedingungen, dass ich dann auch ganz anders diese Unterstützung für das Kind auch formulieren kann und sagen, wir helfen dir, ja.
Ja, das ist so wichtig, denn das ist das, was ich auch häufig erlebt habe und gar nicht nur in diesem sexuellen Übergriffsbereich, sondern in allen möglichen Dingen, wenn Jugendliche sich halt, ja, wenn die aufgrund ihres Verhaltens in so eine Schublade gesteckt werden und dann weiterhin eigentlich nur noch darin bestärkt werden, weil alle davon ausgehen, dass dieses Kind ja immer so weitermachen müsste. Das ist ja praktisch das schwierige Kind, das schlechte Kind, das nicht erzogene Kind, was weiß ich. Und dann ist es so wichtig, dass dieses Kind eben auch ein Ausweg angeboten bekommt, ne, von den Erwachsenen und auch die Möglichkeit, dass Erwachsene dieses Kind auch noch anders wieder sehen können, anders betrachten können, dass es eine Chance hat, rauszukommen aus diesem von diesem Aufkleber, der da drauf ist.
Ja, ne? ich finde, wenn ich da nochmal, du sprichst eigentlich was Wichtiges an, was für die Professionellen wichtig ist. Wenn wir mit dem Thema zu tun haben, stehen wir in der Gefahr, das Kind nur mit dieser Brille zu sehen. Das ist ein Täterkind oder es ist ein übergriffiges Kind, aber auch bei den Betroffenen, also gerade beim sexuellen Missbrauch Betroffenen, aber zu sehen, dass sie auch noch ganz andere Kompetenzen und Ressourcen mitbringen. Aber wenn ich nur diese Brille aufsetze, Missbrauch, Fokus darauf, sexuelle Grenzverletzungen, dann werde ich dem ganzen Kind in seinem So-Sein auch nicht gerecht. Das halte ich nur mal für einen wichtigen Punkt, auch in unserer Profession zu sagen, ja, das ist passiert, das ist schlimm, da gucke ich natürlich hin, aber das Kind hat auch noch ganz andere Ressourcen und Kompetenzen.
Ja, und es ist ja nachher auch eine self-fulfilling prophecy, ne? Also wenn ich dem Kind immer wieder sage, was es für ein schwieriges Kind ist, ne, dann weiß es, in welche Richtung es sich da irgendwie entwickelt.
Ja. Also diese Brille ist ja wichtig, aber sie darf nicht diesen Tunnelblick dann bekommen. Ja, so wie nur in einem Tunnel, nur das sehe ich und nichts anderes bei dem Kind. Damit werde ich der ganzen Situation überhaupt nicht gerecht.
Ja, genau. Und das ist die große Herausforderung, dann eben auch professionell zu handeln darin. Ne? Ja, das ist doch eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort. Nochmal ganz kurz zu deiner Person. Wir haben ja mit dir auch angefangen, mit deinem Werdegang und so weiter. Was machst du jetzt heute noch? Wo bist du tätig sozusagen? Wo kann man dich vielleicht auch buchen und wofür?
Also ich bin heute ganz, ganz punktuell noch, wenn es um Schutzkonzepte geht, tätig, aber sehr punktuell. Ansonsten bin ich Supervisorin und Lehrsupervisorin immer noch mit Leidenschaft. Mit großer Leidenschaft und begleite viele, viele Prozesse, sei es in Kitas, im Bildungsbereich. Ich arbeite mit Schulleitungen, mit Schulleitungsteams, auch Fallsupervision in der Jugendhilfe. Also ich kenne sozusagen die ganze Bandbreite von Fällen, aber auch eben Grenzüberschreitung und sexueller Missbrauch. Und da unterstütze ich auch und arbeite eigentlich hauptsächlich dann noch als Supervisorin in Schleswig-Holstein.
Und wer darüber mehr wissen möchte, der kann dann in den Shownotes auch die Verlinkung finden zu dir, deiner Person, deinen Kontaktdaten, deinen Angeboten. Zumindest in Schleswig-Holstein bist du ja noch recht aktiv unterwegs. Liebe Christa, zum Ende meines Interviews frage ich meine Interviewgäste immer eine bestimmte Frage, nämlich eine Schule mit Herz und Seele. Was bedeutet das für dich ganz persönlich?
Also für mich persönlich bedeutet das, in der Schule Teamarbeit zu installieren. Also ich habe das selbst als Lehrerin erlebt, wie alleine ich mich gefühlt habe, manchmal ganz alleine, und mich nicht getraut habe, Themen, die mich bewegt haben, auch mit herausfordernden Situationen von Schülerinnen und Schülern, die anzusprechen. Das halte ich wirklich für wichtig, damit dann Räume eröffnet werden, wo ich einfach sagen kann, ich habe heute eine Situation erlebt, die würde ich euch gerne berichten. Und die hat mich wirklich an den Rand gebracht. Ich fand es herausfordernd. Und dann wirklich auch, und das ist ein großer Traum oder Wunsch, kollegiale Beratung wirklich zu implementieren. Das wäre, weil damit auch so eine bestimmte Reflexivität einhergeht. Wir sind ja in unserem Alltag immer so die Frage, tue ich das Richtige? Tue ich das Richtige, also in der Sache auch. Und das immer wieder zu hinterfragen, auch wenn ich viel Erfahrung habe. Und ich denke immer, in so einem Kollegium ist so viel Kompetenz. Und wir müssen mit so vielen Situationen umgehen, dass es mal hakt. Und es ist doch auch normal, dass wir mal mit einem Schüler nicht so gut klarkommen oder dass wir sagen, den würde ich lieber von hinten sehen. Aber dass ich das besprechen kann, das ist eigentlich das, was ich erstmal für wichtig finde. Und dann, glaube ich, kommt das mit dem Herzen, mit der Seele und mit der Psychohygiene und Zusammenhalt eigentlich zustande. Das würde mir jetzt als erstes einfallen. Und ich halte es für eine Grundbedingung. Ich finde es toll, wenn es wegkommt vom Einzelkämpfertum.
Ja, ich glaube, da sagen auch ganz viele Lehrkräfte, die diesen Podcast hören, Halleluja, das wäre so schön, wenn wir da mehr Unterstützung bekämen, mehr Entlastung, ne? Auf jeden Fall, denn das ist ja einfach noch nicht die Regel. Aber es gibt auch Schulen, die sich da schon ganz toll auf den Weg gemacht haben, die auch schon kollegiale Beratung installiert haben. Denn das ist ja das Tolle auch an der kollegialen Beratung, dass jemand ausgebildet wird und man das dann innerhalb der Schule auch ohne Externe schaffen kann, das zu implementieren.
Ja, genau, ja. Genau, sich Zeit zu nehmen, das zu implementieren, aber dann auch dran zu bleiben. Weil am Anfang ist es ja so, das ist in der Supervision übrigens ähnlich, dass ich nicht gleich nach 3 Sitzungen den Erfolg, sondern ich merke erst nach und nach, dass immer mehr Tiefe reinkommt und ich plötzlich merke, was ich habe, dass ich mit einer festen Gruppe mich regelmäßig treffe und ich merke, die Zeit, die nehme ich mir und das tut mir richtig gut. Und das passiert aber erst, wenn ich das vielleicht wirklich mal ein Jahr regelmäßig mache.
Ja, das ist ja mit so vielen Dingen so, ne? Dass man da wirklich erstmal eine Weile dranbleiben muss und dann nachher auch die Erfolge sieht, ne? Liebe Christa, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit mir dieses Interview aufzunehmen. Und ich bin super, super dankbar, dass du uns so mitgenommen hast, auch mit so viel Leidenschaft in diese Themenbereiche, sexuelle Bildung, sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch. Wir haben heute ja so viel in diesen verschiedenen Facetten gesprochen. Und ich hoffe sehr, dass das den Hörerinnen und Hörern Mut macht, auch sich dem Thema mehr zu stellen, sich mit dem Thema mehr zu befassen und auch zu sehen. Ich denke, das ist, glaube ich, auch deutlich geworden heute, welche Bedeutung das Thema in Schule hat und auch welche Bedeutung wir in dem Kontext haben. Das hast du ja nochmal ganz deutlich gemacht. Und ja, vielen lieben Dank für alles, was du hier heute eben dazu beigetragen hast.
Ja, ich bedanke mich auch. Habe ich gerne gemacht. Alles Gute.
Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, dass du aus diesem Interview mit Christa ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass dich vielleicht auch einige Informationen und Erlebnisse von Christa genauso bewegt haben, wie sie mich bewegt haben. Und falls du jetzt sagst, du möchtest unbedingt mehr über dieses Thema wissen, es hat dich angefixt, dann schau mal in den Shownotes vorbei. Ich habe dir da ganz, ganz viele Informationen zusammengestellt, sowohl zu Christa und ihren Angeboten, ihren Kontaktdaten, ihren Publikationen, als auch zu verschiedenen Themenbereichen, die wir heute hier in dieser Folge angesprochen haben. Du findest also dort auf jeden Fall etwas zur themenzentrierten Interaktion. Du findest etwas zur Prävention von sexuellem Missbrauch, das heißt, wo du auch Informationen findest für Materialien zur Prävention, wenn du die benutzen möchtest. Ich habe dir die Links reingestellt für die insoweit erfahrene Fachkraft, wenn du darüber mehr wissen willst. Auch einen Leitfaden für Schutzkonzepte und Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt an Schulen, wo du einfach Unterstützung findest, wenn du das an deiner Schule implementieren möchtest. Und auch, wir haben ja auch über kollegiale Beratung gesprochen, wenn du sagst, oh, kollegiale Beratung interessiert mich auch, da habe ich dir einen Link reingestellt, wo du mehr über die Methodik und den Ablauf von kollegialer Beratung erfährst. Und vielleicht hast du ja Lust, da auch die Ausbildung zu machen und das an deiner Schule zu implementieren. Es lohnt sich auf jeden Fall. So viel für heute zu diesem ganz, ganz wichtigen Thema sexuelle Bildung und sexuelle Gewalt. Ich denke, wichtig ist, dass wir alle immer viel hinschauen und versuchen, das zu sehen, was da ist und Kinder und Jugendliche so am besten unterstützen können auf ihrem Weg. Und wir hören uns das nächste Mal in 2 Wochen wieder. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis dahin, alles Gute.